Unser Thema heute ist eingeladen, um einzuladen. Ich möchte heute Morgen ein geistliches Prinzip aufzeigen und ich hoffe, dass wir das nie mehr vergessen. Und das ist der Grund, warum wir den Frühstückstisch hier haben. Eingeladen, um einzuladen. Das geistliche Prinzip, das heisst so: Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Ich sage das nochmal. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Ich stelle manchmal fest, bei Christen, die zum Glauben kommen, oder bei jemandem, der zum Glauben kommt, dass sie das Gefühl haben, jetzt darf ich einmal mich bei Jesus satt essen, ich darf satt werden bei Jesus, und dann muss ich meinen Glauben immer beweisen. Dann kommt plötzlich so das Leisten. Ich muss Gott wohlgefällig leben. Und es gibt einen riesigen Druck. Und ich bin jetzt immer nur noch am Gehen, am Gehen und am Gehen. Ich behaupte, Evangelisation wird dann zu Freude, wenn wir verstanden haben, dass wir bei Jesus immer wieder satt werden dürfen. Jesus hat uns nicht einfach einmal abgefüllt und von dem müssen wir uns ein Leben lang zehren, sondern er will uns ständig satt machen. Überreich satt machen. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Und zwar nicht nur einmal, wenn man Jesus kennenlernt, sondern das ist ein Lebensstil. Satt werden bei Jesus. Wir dürfen uns von Jesus dienen lassen. Und er offeriert uns Käse und Schinken und Tomaten und Brot und Joghurt. Also, dass wir dafür satt werden. Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist, die jemanden einladen mussten. Ich vermute, es ist nicht so schwer, jemanden einzuladen, wenn man schon satt ist. Wenn man selber gegessen hat. Wenn man einen vollen Bauch hat. Es ist viel einfacher einzuladen, wenn man weiss, es ist ein schöner Tisch, es ist gut. Es nährt. Und es ist irgendwie auch noch schön, ich habe das nicht vorbereitet. Ich einfach dürfen einladen. So ganz nach unserem Motto, oder, von Jesus geliebt, um seine Liebe weiterzuschenken. Silvia Rüsterholz hat voller Liebe den Tisch vorbereitet. So sieht es einmal für mich aus. Und ich einfach einladen. Es hat mich nichts gekostet. Einfach geschenkt. Ist fantastisch. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament. Heute am Nachmittag könnt ihr die nachlesen. 2. Könige, Kapitel 6 und 7. Und die Geschichte werde ich zusammenfassen. Und darum sind auch die älteren Kinder da. Ich werde vor allem eine Geschichte heute Morgen erzählen. Und die Geschichte, das ist die Geschichte von der Stadt Samaria. Samaria, stellen wir uns vor, das Rednerpult, das ist die Stadt Samaria. Und die Stadt ist umlagert vom Feind. Und der Feind ist dran, die Stadt Samaria auszuhungern. Das ist eine alte Kriegstaktik. Wenn man eine Stadt angriff, haben wir sie einfach abgeriegelt, aussenrum, und die Leute aushungern lassen. Und es ist heute so, Taktik vom Satan. Er lässt uns geistlich aushungern. Oder? Wir gehen nicht mehr in den Gottesdienst, wir lesen nicht mehr in der Bibel, wir beten nicht mehr. Weißt du, was dann passiert? Dann verhungerst du. Dann verhungerst du geistlich. Satan hungert dich aus. Die Stadt Samaria belagert seit Wochen kein Essen mehr. Und es herrschen furchtbare Zustände. Ich beschreibe nur ein paar wenige Sachen. Schlimmste lassen sie weg, wenn wir eben auch Kinder unter uns haben. Aber die Leute, die haben damals Taubenmist gegessen. Und sie haben für das gezahlt. Sie haben Eselsköpfe gegessen. Ich wünsche euch einen guten. Und noch viel schlimmere Sachen. Sie sind völlig am Verhungern gewesen. Furchtbare Zustände. Und vor dieser Stadt hat es einen Ort gegeben, das war ein Männerkreis. Vier Männer, die unter Aussatz gelitten haben. Eine furchtbare Krankheit. Und die haben aus der Stadt heraus verbannt. Mit denen hat niemand etwas zu tun haben. Und wenn du Aussatz hast und vor der Stadt hockst, dann bist du der, der am letzten etwas zu essen kriegt, wenn es schon nichts mehr zu essen gibt. Also die haben absolut im Tod ins Leben geschaut. Der sichere Tod. Und ich möchte dich bitten, versetz dich mal für einen kurzen Moment in die Situation von diesen vier Aussätzigen. Männer. Ich könnte jetzt auch ein Frauenkreis gewesen sein, aber es sind jetzt einfach Männer. Versetz dich mal in die Situation. Was machst du? Du sitzt hier vor der Stadtmauer, außen unten ist der Find und du hast absolut nichts zu essen mehr. Seit Wochen. Du bist einfach am Hungern. Und einer hat eine geniale Idee gehabt von diesen vier Aussetzungen. Geniale Idee, he? Super Idee. Er hat sich gesagt, und zu den anderen drei, weißt du was? Wir gehen zum Feind und fragen, ob er uns etwas zu essen gibt. Und entweder geben sie uns etwas, dann ist gut. Wenn wir hier bleiben, verhungern wir sowieso. Und wenn sie uns umbringen, dann sterben wir auch. Wir haben also nichts zu verlieren. Und die vier haben sich aufgemacht, sind ins feindliche Lager gekommen. Und jetzt müsst ihr euch auch etwas vorstellen. Ihr wärt das feindliche Lager. Und jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, die Stuhlreihen sind leer. Oder bei den Tisch sind Zelte gewesen, so. Die Zelte, wunderschön. Alles ist leer. So habe ich es am Freitag gesehen, als ich die Predigt das letzte Mal geübt habe. Es war alles leer gewesen, von leerer Rangpredigt. Ich bin froh, sie sind gekommen. Es wäre schön peinlich. Aber es ist alles leer und so kommen sie in das Lager rein. Und ich lese euch vor, was sie gemacht haben. 2. Könige 7, Vers 8. Als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Das Normalste von der Welt haben sie gemacht. Sie haben Hunger gehabt und sie haben sich ihre Bücher vollgeschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin überzeugt, die haben furchtbar Bauchweh gehabt nachher. Wenn du nämlich so lange nichts gegessen hast und den Bauch vollschlägst, das ist tödlich, das macht dich kaputt. Wenn du mal fast eine Woche und dann den Bauch vollschlägst, das tut tierisch weh. Aber die haben so Hunger gehabt, die haben alles in sich hineingestopft. Das Normalste von der Welt. Und dann haben sie Silber, Gold und Kleider zusammengerafft. Was sie gefunden haben, ich lese das weiter. Was sie finden konnten und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen mit, was sie an Kostbarem finden konnten, um es zu verstecken und in ihr Versteck zu bringen. Also die vier Aussätzigen haben genommen, was sie haben können. Das ist ein geistliches Prinzip. Nimm, was dir Jesus gibt. Was Jesus dir geben möchte, nimm. Hau zu, schlag zu. Er will es dir ja geben. Warum so falsch bescheiden? Wir können geistlich nie genug satt sein, was Jesus uns geben will. Das sollen wir nehmen. Freudig und dankbar. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wann hast du das letzte Mal dich bei Gott so richtig satt gegessen? Weißt, ich meine jetzt nicht so pflichtmäßig stille Zeit am Morgen gemacht. Das mache ich auch, das ist gut, das ist richtig. Ich meine auch nicht eine Pflicht Gottesdienstbesuch. Sondern ich meine etwas, wo du vielleicht auf einem Spaziergang vor Gott gewesen bist und zu Gott geschrauen hast und gesagt hast, Herr Jesus, mach mich satt. Du siehst meine Not, du siehst meine Probleme. Du weißt, wo ich überall Mangelerscheinungen habe. Jesus, mach mich bitte satt. Füll du mich. Wann hast du dich bei Jesus letztes Mal so richtig satt gegessen? Nicht das zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht. Also Standardvariante. sondern auch einmal vor Gott gesehen, vielleicht auch Wochen Auszeit genommen und bei Gott so richtig satt geworden. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen. Was hat die Geschichte jetzt mit unserem Thema zu tun, mit dem Thema Einladen vom heutigen Morgen? Und die Geschichte ist noch nicht fertig, sie geht weiter. Ein Vers später haben sie wieder eine gute Idee gehabt. Die vier. Ich lese den Vers 9. Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Gell, Jungs? Das ist eigentlich nicht recht, was ihr da macht. Was? Hä? Was? Ja, ist schon gut. Was? Bist du eingeladen worden? Hä? Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, dann werden wir bestraft. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Nicht erst morgen, heute, weil in dieser Nacht werden Leute vor Hunger sterben. Es ist nicht recht. Es ist nicht recht, wenn sie die Botschaft für sich behalten. Die Freudenbotschaft. Und wisst ihr, wenn ich das lese, werde ich so ein bisschen emotional. Es bewegt sich. Ganz viele Christen hauen sich ihre Bücher voll. Oder manchmal vielleicht besser gesagt, der Kopf. Der Kopf wird abgefüllt bis zum geht nicht mehr. Aber es gibt keinen Output. Alles wird für sich konserviert. Und das Dumme ist, das Zeug verfault. Das verfault. Es laufen in dieser Stadt noch so viele Menschen um, die Jesus nicht kennen. Menschen, die geistlich gesehen am Verhungern sind, die am Hunger durchnagen. Mit Lasten, ohne Hoffnung. Ich bin so froh, hat Gott die Geschichte im Alten Testament festgehalten. Wir haben so eine gute Nachricht. Können wir die Nachricht für uns behalten? Was haben wir überhaupt für eine Nachricht? Was haben wir für eine Botschaft? Es ist tatsächlich so, wenn du gegessen hast, wenn du genährt bist, dann kannst du von dem weiter erzählen. Aber wenn du Jesus nicht erlebt hast, wenn du nicht genährt bist von Jesus, was willst du erzählen? Aber wenn du genährt bist, wenn du Jesus erlebst, wenn du erfährst, wie Gott dich satt macht, dann kannst du etwas weitergeben. Ich weiß nicht, habt ihr noch Brot? Ja, ihr habt noch Brot. He? Gut, dann euch weiterhin. Brot ist Stichwort. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr Hunger haben. Nie mehr. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wenn du zu Jesus kommst, kann dein Durst gestillt werden. Du wirst nie mehr Hunger haben. Das ist unsere Botschaft. Du wirst nicht mit der Karriere deinen Hunger nach Leben stillen müssen. Und falls du noch Hunger hast, dann bist du vielleicht zu wenig nahe bei Jesus. Ich sage es mal ganz einfach. Wenn du noch Hunger hast, bist du vielleicht zu wenig nahe bei Jesus. Weil Jesus sagt, du wirst nie mehr Hunger haben, du wirst nie mehr Durst haben. Johannes 10, Vers 10, ich bin aber gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen knabbern so ein bisschen an einem Knäckebrötchen um. Und werden nicht recht satt. Aber Jesus sagt, Leben im Überfluss. Und die durstige Frau im Jakobsbrunnen zu Jesus kommt, sagt er, wer aber von dem Wasser trinkt, welches ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihn zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Verstehst du nicht, du bist Quelle. Sondern Jesus, der Heilige Geist, der in dir lebt, wird zu einer Quelle, die dein Lebensdurst stillt. Erlebst du das? Warum kann ich einladen? Weil ich selber bei Jesus satt worden bin. Satt bei Jesus. Bist du bei Jesus? Bist du satt? Ist dein Durst gestillt? Satt werden kommt zuerst. Und dann dürfen wir von dem weitergeben, was wir empfangen haben, wie die hier hinten zuerst. Die haben zuerst eine Zeit gehabt zum Essen. Sie haben zwar nicht recht können, he? Sie haben aufstoben singen. Ich wäre nie aufgestanden bei dem Buffet. Da hätte ich jetzt einfach mal gegessen. Aber dann haben sie können einladen. Unsere Mission, Gottes Liebe erfahren und weiterschenken. Das ist es. Gottes Liebe erfahren und weiterschenken. Ich möchte ganz konkret werden. Was meine ich mit einladen? Ich glaube, wir haben einladende, ansprechende Gottesdienst. Als Pfarrer gebe ich mir Mühe, die Moderatoren geben sich Mühe, die Musiker spielen super. Wir haben Leute, die Blumenschmuck machen. Heute hat das nicht so Platz gehabt. Wir haben Gebäudereiniger, die eben einen super Boden wieder herzaubern. Wir haben Techniker, dass der Ton stimmt. Aber wisst ihr was? Es geht nicht um all das. Es geht nicht um unseren Gottesdienst. Es geht darum, dass Menschen die Botschaft hören. Menschen, die Hoffnung nicht haben. Es gibt einen Pfarrer, der viel in der Weltgeschichte rumfliegt. Also es gibt sicher mehrere, aber von einem habe ich Folgendes gehört. Und er liest auf seinem Arbeitsweg im Flugzeug immer die Bibel. Wie die Bibel provoziert. Und wie so oft, auch damals hat es funktioniert im Flug, er liest die Bibel und danach bespricht ihn an und sagt, warum liest du die Bibel? Das ist doch so ein altes Buch, hast nicht zeitgemäßes, etwas, was unsere Zeit betrifft. Und er hat dann so eine Standardantwort. Er sagt jeweils, in der Bibel stehen die drei wichtigsten Fragen von unserem Leben. Oder steht die Antwort auf die drei wichtigsten Fragen von unserem Leben. Die Bibel gibt uns eine Antwort auf die Frage oder auf Stichwort nach der Sünde. Es gibt uns eine Antwort auf die Frage nach dem Leiden in dieser Welt. Und es gibt uns eine Antwort auf die Frage nach dem Tod. Und sein Gesprächspartner war ein bisschen überrascht. Und der Pastor hat ihm erklärt, in Bezug auf die Sünde, spricht die Bibel an, was machst du mit deiner Schuld? Was machst du mit dem, was du falsch machst? Du merkst selber, dass du Fehler machst. Was machst du mit deinen Fehlern? Das ist eine ganz wesentliche Frage. Dann in Bezug auf das Leiden. Wie gehst du mit all dem um, was an dir ungerecht passiert ist? Unrecht passiert ist. Was machst du mit dem? Und die dritte Frage nach dem Tod. Hast du eine Perspektive für die Ewigkeit? Hast du eine Hoffnung nach dem Tod? Und Gott gibt uns in der Bibel Antworten auf die drei wesentlichsten Fragen von unserem Leben. Von der Schuld, vom Leiden und vom Tod. Ich möchte euch heute Morgen eine Möglichkeit zeigen, wie wir den Extrakt vom Evangelium weitergeben können, erklären können. Eine einfache Skizze in ein paar Minuten, die du vielleicht auch dir zu eigen machen kannst. Um Evangelium erklären, gute Botschaft. Und die Geschichte wird euch allen bekannt sein. Ich möchte es euch einfach zeichnen, damit ihr nicht denkt, man muss Picasso sein. Ich bin auch kein Picasso, das seht ihr dann. Aber ich habe ein paar Aha-Erlebnisse gehabt bei dieser Zeichnungsvorbereitung. Du kannst mit einem Kollegen im Restaurant sitzen und eine Serviette oder ein Tischset vornehmen und ihm ein Haus zeichnen. Ein schönes Haus, he? Grosses Haus. Und in diesem Haus wohnt ein Vater mit zwei Söhnen. Der Vater steht in dieser Geschichte für Gott. Und es ist ein wunderbarer Ort beim Vater daheim. Ein riesiges Gut, alles vorhanden. Der Sohn geht es eigentlich blendend. Aber ein Sohn möchte nicht mehr bei Gott sein. Er möchte nicht mehr beim Vater sein. Er will raus in die Welt. Er will losgelöst leben vom Vater. Gott los. Und er zieht in die Ferne mit dem Erbe, das er gekriegt hat. Weiter weg von Gott. Und er ist eigentlich getrennt von Gott. Und er lebt dort ziemlich unmoralisch, verprasst sein Geld, lebt ein unmoralisches Leben. Und durch eine Hungersnot, durch eine Wirtschaftskrise, gerät er in eine Notlage. Und er endet als Schweinehirte. Und jetzt muss ich euch mal zeigen, wie einfach man eine Säule zeichnen kann. Das ist etwas Faszinierendes. Da macht man einfach einen Rundummel, zwei Spitzöhrchen, einen Rundummel, zwei Punkte und zwei Augen. Wow, so einfach geht das. Er landet bei der Säu. Er ist Säuhirt. Und das ist heute ja nichts Schlimmes mehr. Aber damals war das etwas ganz Schlimmes gewesen. Schweine waren unreine Tiere gewesen. Und ein Jude, der unreine Tiere hütet, das war so der letzte Job gewesen, den man machen konnte. Nicht wegen dem Job, sondern weil es unreine Tiere sind damals. Okay, das war der eine Sohn gewesen. Trennt von Gott. Er hatte noch einen zweiten Sohn. Das war so ein frommer, ein anständiger. Der hat sich in der Nähe vom Vater auch sein Häuschen gebaut. Und äußerlich war er ganz nah bei seinem Vater. Aber innerlich war er auch trennt von Gott. Eben, fromm gelebt. Ein bisschen Geld gespendet für gute Organisationen, Gottesdienst besucht und so weiter. Aber innerlich hat er ein Problem mit dem Vater. Er hat es nur nicht gesagt. Er hat es nicht ausgelebt. Aber innerlich war er genauso getrennt von seinem Vater wie eigentlich der andere Sohn. Und beide Söhne haben gottlos gelebt. Losgelöst von Gott. Und das ist das, was sie von Gott getrennt hat. Die Bibel nennt das Sünde. Und Gott hat für beide Söhne eine Rückkehrmöglichkeit geschaffen. Er hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesendet. Und er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Stellvertretend für das, was uns von Gott trennt. Und er hat wie eine Autobahn geschaffen, um zurückzukommen zum Vater. Und wisst ihr was? Der eine Sohn, der so weit unten im Sumpf gelandet ist, der ist tatsächlich umgekehrt. Der hat plötzlich leid, was er seinem Vater angetan hat. Es hat ihm leid, für all das, was er falsch gemacht hat. Und er ist umgekehrt zum Vater. Und hat dem Vater gesagt, es tut mir so leid, was ich dir, was ich Gott angetan habe. Kannst du mir vergeben? Und der Vater hat ihn schon von weitem erwartet. Der hat Ausschau gehalten nach seinem Sohn. Der hat ihn schon gesehen, wo er da war. Und er ist freudig auf ihn zugegangen. Er hat ihn willkommen geheissen. Er hat ihn ausgestattet wieder als seinen rechtmäßigen Sohn und hat ein riesen Fest veranstaltet. Dann ist etwas Interessantes passiert. Dann ist der hier eifersüchtig geworden. Kennt ihr vielleicht manchmal auch, oder? Dass man eifersüchtig wird auf jemanden. Und er hat nicht so recht mehr zurück zum Vater. Das wird, in dieser Geschichte aus der Bibel wird es nicht so ganz klar, was der gemacht hat. Ich möchte dich fragen, welchem Sohn gleichst du am meisten? Bist du vielleicht der, der ganz weit weg von Gott ist, überhaupt kein Interesse an Gott hat? Oder bist du eigentlich ganz ein anständiger Typ? Gehst du vielleicht sogar ab und zu in die Kirche? Betest du vielleicht sogar ab und zu? Darf ich dir den Stift geben und dich fragen, wo würdest du dich positionieren? Auf dem Bild. Mach ein Kreuzchen. In deinem Leben einmal den Moment geben, wo du zu Jesus gesagt hast, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung. Ich will zurück zum Vater. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, eigentlich möchte ich zurückkommen zum Vater, dann könnte das dein Morgen sein, wo du das machst. Für alle, die Gott bereits kennen, ich glaube, die Zeichnung ist einfach, eben. Man muss nicht Picasso sein. Das sieht auch nicht aus wie ein Picasso, das sieht mehr aus wie eine Kindergartenzeichnung. Aber es ist, glaube ich, verständlich. Einfach zu machen. Das kannst du im Büro machen. Das kannst du am Strand in der Ferien im Sand machen. Du kannst das überall machen. Auf einer Serviette, wie auch immer. Wir haben am Freitag die Möglichkeit, das zu üben. Am Freitag treffen wir uns ja nochmal. Und wir wollen einfach auch üben, einander das vorzuzeigen. Ich glaube, es braucht gewisse Übung, um so etwas zu machen. Ich habe es auch zweimal geübt. Und das erste Mal hat es noch nicht so gut geklappt. Und das zweite Mal habe ich gewusst, was ich falsch gemacht habe. Und das dritte Mal geht es dann. Und ich weiss, es gibt andere Zeichnungen. Das ist einfach eine Möglichkeit. Aber ich glaube, eine gute. Ich möchte nochmal konkret werden. Ich liebe konkret, weil vieles verpufft. Das heisst, am Mittwoch weisst du nur noch etwa 5%, die du gehört hast von dem Gottesdienst. Noch 5%, alles andere ist verpufft. Also du wirst dich noch ans Essen erinnern. Die gegessen haben, sowieso. Das werde ich in 10 Jahren noch wissen. Ich möchte, dass wir konkret werden. Ihr habt auf eurem Stuhl so zwei Einladungen. Die eine Einladung ist für einen Hauskreis. Vielleicht bist du noch nicht in einem Hauskreis und du hast gemerkt, jetzt gerade weil du vielleicht am Freitag einmal da bist, wie genial das ist, einfach so mit einer Gruppe austauschen, persönlich zu werden, über Sachen nachzudenken. Überleg dir, ob das nicht etwas wäre, in einen Hauskreis zu gehen. Alle zwei Wochen, ein oben. Wer Interesse hat, soll sich bei der Silvia Rustholz melden. Sie hat den Überblick, was für Kreise gibt. Es gibt über 10 Hauskreise. Es gibt sicher einen passenden für dich auch. Und vielleicht bist du schon in einem Hauskreis. Nütze doch die Karte, um jemanden einzuladen in den Hauskreis. Ein Nachbar vielleicht, ein von deinen Fips. Vielleicht vor dem Hauskreis absprechen. Ein von deinen Fips einladen für einen Hauskreis. Darauf ist das Wesentliche erklärt, das kannst du mit dem Rast durchgehen. Du kannst sagen, komm doch mal schauen, was wir da so machen. Etwas Zweites, was ich euch möchte einladen möchte, ladet ein zu dem Gottesdienst. Am 27. Mai werden wir einen evangelistischen Familiengottesdienst haben hier drinnen. Ich werde eine Predigt halten zum verlorenen Sohn, zum barmherzigen Samariter, zum Thema Gottes Liebe erfahren und weiterschenken. Und das wird mit ein bisschen Gemüse sein. Da wird es Ingwerknollen haben, da wird es Lauchstängel haben. Und die Geschichte erzählen mit Gemüse. Es wird für gross und klein sein, aber nicht kindisch. Ich möchte euch einladen, ladet jemanden ein. Wegen dem haben wir zwei Einladungen auf dem Stuhl, eine für euch und eine zum Weitergeben. Und wer noch mehr braucht, das hat ein paar wenige noch draussen. Ladet jemanden ein, ganz konkret. Fragt wie Claudia, wen soll ich einladen? Und hört, was Gott euch sagt. Ich habe das ganz passend gefunden, wo dir das heute Morgen gesagt ist. Das ist übrigens auch der Start einer neuen Predigtreihe. Predigtreihe, wo wir unser Leitbild vertiefen wollen, und zwar unsere Werte. Wir haben aus der Bibel so Wert abgeleitet. Was ist Gott wichtig? Was hat er für Wert, wo wir Menschen leben sollen? Wir wollen in 5 Gottesdienst durch die Werte durchgehen. Und schauen, was Gott uns zu sagen hat, was ihm ganz wichtig ist. Also die Frage lautet jetzt, wen soll ich einladen? Und das ist für mich eine Herausforderung. Wir sind noch nicht so lange da, wir haben noch nicht so viele Freunde und meistens verkehren wir in christlichen Kreisen. Es ist eine Herausforderung, ich weiss. Aber werden wir konkret und wir werden mit Gott etwas erleben. Ich muss sagen, ich bin gespannt, wen wir einladen können zum Hauskreis, zum Gottesdienst. Und weißt du, du kannst erzählen, hey, in unserer Kirche, da gibt es manchmal einfach ein Zmorgen. Gratis, da kannst du einfach hersitzen und sind wir schon fertig? Haben wir genug gehabt? Jetzt sind wir dann gleich fertig, dann werdet ihr erlöst, gell? Vom Schlimmen. Es ist interessant, wir haben es gesehen bei Ihnen, oder? Es ist ein bisschen komisch, da vorne zu essen. Es ist auch für die 4 Aussetzungen, die zurückgegangen sind in die Stadt und berichtet haben, dass dort kein Feind mehr ist, komisch gewesen, weil man es ihnen nicht glaubt. Ist das auch schon so gegangen, dass vom Glauben erzählt ist und man hätte es nicht geglaubt? Genau so ist es in den 4 Aussetzungen gegangen. Die Leute haben gesagt, das ist eine Falle. Die wollen uns aus der Stadt rauslocken. Manchmal glaubt man uns nicht. Das ist so. Aber sie haben einen Kundschafter losgeschickt, der hat alles abgecheckt und sie haben festgestellt, nein, der Feind ist wirklich weg. Und die 4 Aussetzungen haben ganz vielen Menschen das Leben gerettet. Und wir dürfen Werkzeuge in Gottes Hand sein, die ganz vielen Menschen das Leben retten. In Bezug auf die Ewigkeit. Wow. Da möchte ich dabei sein. Ich möchte beten.